Ein Herz für Verlierer und Gewinner. Von Frank Schäfer. Die Reise vom Kopf ins Herz. Gesprochen von Frank und Frei. Einleitung. Nicht die Welt macht diese Menschen, sondern diese Menschen machen die Welt. Elfriede Hablé. Jedes Jahr aufs Neue, am 1. Februar, verlieren etwa 100.000 ehemalige Gewinner ihr Leben. Es sind spanische Windhunde, die ihren Besitzern bei Hunderennen durch Wetteinsätze ein paar wenige Jahre Geldgewinne eingebracht haben. Um zu gewinnen, werden sie zu regelrechten Rennmaschinen konditioniert. Nachdem sie dann zu langsam für den kommerziellen Einsatz werden, landen sie mit etwas Glück in der Obhut bzw. den Diensten eines Jägers. Doch ganz egal, wie erfolgreich sie auf der Rennbahn auch waren, wenn die Jagdsaison in Spanien zu Ende geht, haben viele von ihnen endgültig verspielt. Sie werden zu Verlierern, weil sie es nicht geschafft haben, Pokale zu gewinnen oder ihre jagenden Herren zufriedenzustellen. Sie sterben in unvorstellbar elendem Zustand auf den Straßen, in Tötungslagern, sie werden in Bäumen aufgehängt und angezündet, an Autos angebunden, zu Tode geschleift oder einfach von Klippen geworfen, um schwer verletzt irgendwo zu verenden. Ich weiß, das ist kein schöner Anfang für ein Buch. Und natürlich hätte es Millionen anderer Beispiele gegeben, um zu Beginn beispielhaft über die möglichen Geschichten von Verlierern und Gewinnern zu schreiben, um anzudeuten, wie nah Gewinnen und Verlieren oft beieinander liegen. Dieses Beispiel habe ich ganz bewusst zuerst gewählt und ich werde Ihnen etwas später auch verraten, warum. Zunächst hier ein weiteres Beispiel. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom Frühjahr 2019 fordert VW-Chef Herbert Diess eine radikale Hinwendung seines Unternehmens zum Elektroantrieb. Mit diesen Ambitionen will er ein guter und fortschrittlicher Chef sein, der sich im Wettbewerbsspiel des Lebens nicht abhängen lassen will. Wie man lesen kann, fürchtet er den Elektroboom in China. Er fürchtet, dass dies eine große Gefahr für die deutsche Autoindustrie werden kann. Er will, so wird er zitiert, den Angreifern aus China Paroli bieten. Sein Unternehmen beschäftigt 650.000 Menschen, die von einem Mann geleitet werden, dessen Triebkraft zur Weiterentwicklung Angst vor Verlusten ist. Denn er will gewinnen. Damit ist er natürlich nicht allein. Unsere Welt ist eine Welt, in der es den Menschen ums Gewinnen geht. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Unser Leben ähnelt einem großen Spiel, bei dem ausnahmslos alle involviert sind. Jeder spielt dabei für sich und gleichzeitig spielen wir auch alle zusammen. Man spricht selten offen darüber, was genau da eigentlich gespielt wird. Doch alle erwachsenen Menschen sind ständig darum bemüht, nicht zu verlieren. Sie fürchten Verluste. Ich meine, niemand will schließlich freiwillig etwas verlieren, oder? Gewinnen wollen ist scheinbar ein Teil unserer laufenden Betriebssoftware. Es bestimmt den Charakter des Spiels. Ganz zu Anfang unseres kindlichen Menschenlebens ist dieses Spiel noch ein Spiel des Augenblicks, vergnüglich und überraschend. Es entsteht einfach so, auf unzählige Arten und es kennt kein bestimmtes Ziel. Hier dreht sich erst einmal alles nur um die Lust am Spielen und die Erfahrung von Freude und Begeisterung. Dabei wird vieles erkundet, entdeckt, ausprobiert, getestet. Es wird geschrien, gerannt, gefallen, gestaunt, vom ersten bis zum letzten Atemzug eines jeden Tages. Es geht um nichts und es braucht für unsere Spiele nicht einmal Anleitungen oder Regeln. Beinahe alles kann mit einbezogen werden. Alles, was gerade da ist, wird verwendet. Stöcke, Steine oder Flaschendeckel, Stifte, Pfützen oder Kleiderschränke, Fantasie, und Leichtigkeit, soweit das Auge reicht. Spontanität, Improvisation und Neugier führen die furchtlose Regie dieser Spielerlebnisse. Eine wundervolle Zeit. Doch schon wenige Jahre später ist das alles vergessen. Wir spielen zwar immer noch, aber der Charakter des Spiels hat sich radikal verändert. Im Leben der erwachsenen Erdenbewohner kommt selten einfach so viel Freude auf. Das Leben ist ja auch kein Ponyhof, sondern eine ernste Sache, nicht wahr? Mit diesen und anderen Parolen hat sich das Spielverständnis in relativ kurzer Zeit zu einem sehr ernsten Wettbewerb gewandelt, bei dem vor allem die Ergebnisse zählen. Ziele, Zahlen und Resultate, Noten, Zeugnisse und Urkunden, Abschlüsse, Diplome und Referenzen, Anlagen, Versicherungen und Investitionen. Da muss dann alles richtig gemacht werden. Die komplette Welt dreht sich um das, was gewonnen und verloren werden kann. Ob Wahlen, Kriege, Meisterschaften, Autorennen, Vermögen, Vertrauen, Kämpfe, die Vorherrschaft im All oder das persönliche Ansehen, man kann alles gewinnen oder auch verlieren. So läuft das nun mal hier. Alle Menschen wollen gewinnen. Immer. Einige laut, andere leise. Manche mehr, manche weniger. Einigen ist es bewusst, den meisten vermutlich eher nicht. Aber freiwillig verlieren will hier absolut niemand. Das gilt für einzelne Individuen, genauso wie für Gruppen, Unternehmen oder Nationen. Wer bremst, verliert. Wie ein Planet aussieht, wenn über 7 Milliarden Wettbewerber tagtäglich gewinnen wollen, sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Es fallen eine Menge Verlierer an. Es ist also nicht verwunderlich, dass die ganze Welt an Tricks, Methoden und Büchern für Gewinner interessiert ist. Ein Gang durch die Buchhandlung ihres Vertrauens wird ihnen schnell klar machen, dass hier ein reichhaltiges Angebot besteht. Willige und ambitionierte Gewinnertypen finden unzählige Erfolgsratgeber und Rezepte für alle Lebensbereiche. Ein Buch für Verlierer. Wer braucht denn sowas? Naja, Sie haben vielleicht auch schon mal einen Job, Ihren Geldbeutel, den Partner, die Orientierung, eine Erbschaft oder die Geduld verloren. Sonst würden Sie kaum zu diesem Titel gegriffen haben, um zu sehen, was für ein schräges Buch das sein soll. Wahrscheinlich haben Sie auch schon mal einen geliebten Menschen oder ein anderes Wesen verloren. Ich persönlich habe all das schon mal verloren und dazu manchmal auch gleich noch die Fassung, weil alles zusammen verloren ging. Gleich bei meiner Ankunft verlor ich den Kontakt zu meinen leiblichen Eltern und später dann zweimal meine gesamten Ersparnisse. Irgendwann hatte ich sogar sämtliche Hoffnungen auf ein halbwegs normales Leben verloren. Vom Gewinnen weiß ich nicht so viel, aber beim Verlieren, da kenne ich mich ganz gut aus. Als ich bemerkte, dass da etwas durch mich geschrieben werden will, fiel mir die Wahl des Buchtitels daher eher leicht. Was uns allen am Verlieren und an Verlusten zu schaffen macht, sind zweifellos die Gefühle, die damit einhergehen. Bei mir ist das nicht anders. Ich kenne beispielsweise das Gefühl, sich unter Menschenmassen total verlassen zu fühlen. Ich weiß, wie komplett verloren, allein oder abgelehnt man sich als Mensch fühlen kann. Und ich weiß auch sehr gut, wie es ist, nachts um 3 in Schweiß gebadet aufzuwachen und geplagt von angstvollen Selbstvorwürfen stundenlang wach zu liegen. Genauso gut kenne ich die Selbstgespräche, die davon sprechen, dass ich als Versager ein vollkommen unnützes und sinnloses Leben lebe. Ich kenne das beschämende und leere Gefühl, kein Geld zu haben für ein eigenes Dach über dem Kopf und sein Leben in eine Garage stellen zu müssen. Minderwertigkeit, Frustration, Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit waren sehr lange meine emotionalen Begleiter. Und auch die Stimmen von Angst, Druck und Schuldgefühlen kenne ich bestens. Es gibt sehr viele Gefühlsreaktionen, die man im Zusammenhang mit Verlusterfahrungen erleben kann. Manchmal ist es Frust, Wut, Hilflosigkeit oder Chaos. Dann wieder würden wir es eher als Trauer, Angst oder Verlorenheit bezeichnen. Habe ich was vergessen? Dann schreiben Sie es doch einfach in Gedanken noch schnell dazu. Wie bereits angedeutet, gesellen sich zu Verlusterlebnissen auch gerne noch zermürbende und zerstörerische Analysen und Selbstvorwürfe über die eigene Unfähigkeit. Was man hätte alles anders machen sollen, was man hätte vermeiden können und was man nie mehr erleben will. Dadurch können sich regelrechte Achterbahnen und Abwärtsspiralen entwickeln. Sie sehen, mit den unterschiedlichen Gefühlszuständen von Verlusten und deren Folgen bin ich vertraut. Trotzdem habe ich mein Leben weder als das Leben eines Verlierers noch als das eines Gewinners empfunden oder eingeordnet. Als junger Erwachsener wurde mir lediglich bewusst, dass dieses Spiel von Gewinnern und Verlierern existiert. Dass Menschen die Welt ganz individuell wahrnehmen und ganz unterschiedliche Dinge sehen oder für möglich halten. Dass jeder sein ganz eigenes Bild von sich selbst, den anderen Menschen und der Welt hat. Meine Kindheit und Jugend war ziemlich bewegt, unruhig, und ich versuchte mich in diesen vielen Bildern irgendwie selbst zu finden. Ich gehörte zu den Menschen, die beim Anblick des halbgefüllten Glases einfach nicht wussten, was sie darüber glaubten oder sagen sollten. War es nun halb voll oder war es halb leer? Alle Leute hatten dazu eine Meinung, und es sei ziemlich wichtig, was ich darüber glauben würde, hieß es oft. Ich sollte etwas darüber glauben, aber ich wusste einfach nicht, was. Also hörte ich mir die Argumente derer an, die behaupteten, das Glas sei halb leer. Sie hatten teilweise ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht, und wie sie sprachen und argumentierten, klang sehr überzeugend. Viele haderten mit dem Leben und glaubten, Verlierer zu sein. Manche bestanden regelrecht darauf. Sie waren überzeugt davon, dass man als Pessimist oder Verlierer schon geboren werden kann. Deren Gläser waren definitiv halb leer. Ich hörte mir aber auch die Argumente derer an, die behaupteten, das Glas sei halb voll. Auch deren Argumente klangen sehr plausibel. Viele bezeichneten sich als positive Macher, als optimistische Gewinner, die niemals aufgeben würden. Man müsse sich nur richtig anstrengen, dann könne man es auch schaffen. Die Verlierer hatten viele Erklärungen dafür, warum sie Verlierer waren und bleiben würden. Die Sieger dagegen wussten genau, wie das Spiel gespielt werden muss, um zu gewinnen. Beide Seiten mochten sich nicht sonderlich, und so verbreiteten sie gerne ihre Ansichten und Geschichten über das, was sie voneinander unterschied. Mir bescherten beide Seiten manchmal komische Gefühle. Die missionarisch agierenden Machertypen beispielsweise waren mir von jeher eher unsympathisch. Bei solchen Begegnungen fühlte ich mich schnell unter Druck gesetzt, klein oder unsicher. Kernige Parolen und volle Gläser garantierten das richtige Ambiente, welches mir häufig nicht so ganz echt zu sein schien. Wenn es mir zu viel wurde, flüchtete ich mich gedanklich oder auch persönlich ins Lager der Verlierer. Dorthin, wo ich einfach mehr Solidarität erwarten konnte. Wo man die üblichen Vorurteile über Gewinner, deren Art und Aussehen mit einem gemeinsamen Glaubenscocktail, diese schmierigen Typen, die haben doch alle nur Geld im Kopf, herunterspülte. Serviert wurde der natürlich in einem halbleeren Glas. Lange hielt ich es dort allerdings auch nicht aus, weil ich immer wieder spürte, dass aus dem Mitgefühl für so manchen Verlust schnell Mitleid werden konnte. Selbstmitleid. Ein Gefühl, das sich angesichts mancher Erfahrungen, die ich selbst gemacht hatte, total verständlich, logisch und richtig anfühlte, aber dennoch zerstörerische Wirkungen hatte. Ich war in jungen Jahren sehr kreativ damit, mich diesem Gefühl und seinen Tentakeln hinzugeben, es zu pflegen oder alternativ zu betäuben. Das war natürlich ein klares No-Go für Gewinner. Aber war ich deswegen ein Verlierer? Ich konnte mich schlecht entscheiden, wie voll oder leer mein Glas denn nun war. Wie konnte es zwei so unterschiedliche Sichtweisen überhaupt geben, fragte ich mich oft. Existieren diese zwei Seiten überhaupt wirklich? Oder war das alles nur ein Gedankenspiel? Und für was stand eigentlich das Wasser in dem unsichtbaren Glas? Sollte es ein Symbol für Geld, Glück und Erfolg bedeuten? Wenn es so war, dann war mein eigenes Glas definitiv schon mal ganz leer, aber auch schon mal halb voll und phasenweise sogar ganz voll gewesen. Das alleine konnte es kaum sein. Wie ich es auch drehte und wendete, vermochte ich mich in keinem der beiden Lager so richtig wiederzufinden. Dies, wie so vieles andere auch, fand ich an mir selbst ziemlich lange merkwürdig. Mittlerweile habe ich mir sehr viele angebliche Merkwürdigkeiten genauer angesehen und erkannt, dass merkwürdige Sachen einfach würdig sind, dass man sie sich merkt. Da geht noch mehr. Der gelebte Traum meiner leiblichen Eltern von einem Leben im Showbusiness brachte es mit sich, dass ich gleich nach meiner Geburt für einige Jahre in eine Pflegefamilie gegeben wurde. Einige stets bemühte Kindermädchen und mehrjährige Internatsaufenthalte rundeten jene Zeit ab, die man landläufig gerne als verlorene Kindheit bezeichnet. Ich selbst hatte es lange Zeit so gesehen und auch so empfunden. Im Laufe meines Lebens änderte sich das, worauf ich in einem der nächsten Kapitel noch zu sprechen kommen werde. In jedem Fall war ich durch eben jene steile Karriere meiner Eltern bereits als ganz junger Teenager über Jahre hinweg mit vielen erfolgreichen und prominenten TV-Persönlichkeiten der späten 70er Jahre persönlich in Kontakt. Man konnte sie durchaus dem Lager der Gewinner zuordnen, sofern man an diese Lager glaubte. Da tummelten sich sehr schillernde und teilweise auch beeindruckende Figuren, und ich hatte bei vielen Veranstaltungen immer wieder Gelegenheit, hinter die Kulissen des Showgeschäfts zu schauen, ob ich wollte oder nicht. Offensichtlich war, dass einige der Stars und Sternchen vor öffentlichen Auftritten häufiger ein zumindest halb volles Glas benötigten, um sich den Blicken ihrer Bewunderer, Kritiker oder auch Neider zu stellen. Die Kommentare, Gesten oder Blicke der Zuschauer lösten selbst bei diesen scheinbar coolen Entertainern sehr leicht Reaktionen aus, die ich aus dem Lager der Verlierer gut kannte und auf die sie nach dem Ende der Vorstellung mit geeigneten Maßnahmen reagierten. Es wurde schlecht geredet, verglichen, kritisiert, pauschalisiert, verdrängt oder betäubt. Dessen wurde ich oft stummer Beobachter und Zeuge. In vielen Situationen bemerkte ich, dass es vermutlich sehr viel weniger Unterschiede zwischen Verlierern und Gewinnern gab, als den einzelnen Repräsentanten lieb und bewusst war. Kein Wunder, dass ich später nicht mehr wusste, was ich davon halten sollte. Ich kann mich noch sehr gut an eine besondere Begegnung erinnern, die während einer Fernsehpreisverleihung in Baden-Baden stattfand. Es war Sommer. Und alle Preisträger warteten bei schönem Wetter auf einer großen, weitläufigen Terrasse mit angrenzendem Garten auf den Festakt. Ich saß irgendwo am Rand auf einem kleinen Mäuerchen und wartete, bis diese Geschichte vorbei sein würde. Gedankenlos schweifte mein Blick über die Terrasse und ich erinnere mich daran, wie der große Peter Alexander plötzlich die Gruppe der Künstler verließ und sich auf den Weg zu mir, dem damals 13-jährigen Jungen, machte. Sogar ich wusste damals schon, dass Peter Alexander in den Augen aller Leute der Größte war. Während alle anwesenden Künstler auf der sommerlichen Terrasse damit beschäftigt waren, gut auszusehen, um eine Trophäe in Empfang zu nehmen, gesellte sich dieser seltsame Mensch zu mir ins räumliche Abseits, um zu erfahren, wer ich bin und wie es mir ging. Ich hatte keine Ahnung, was den Mann dazu brachte, aber seine Art war ruhig, interessiert und echt, und sie berührte mich sehr. Durch seine interessierte Aufmerksamkeit war er in meinen Augen keiner der anderen Leute mehr, kein Preisgewinner. Er war irgendwas anderes. Irgendwie war er etwas mehr. Es schien so, als hätte er etwas übrig, als hätte er etwas zu geben. Er hatte ja ganz praktisch Zeit für mich übrig, seine Zeit. Und offensichtlich wollte er nichts von mir, sondern schenkte mir sein freundliches Interesse und seine Aufmerksamkeit. Sicher erwartete er dafür keine Gegenleistung. Ich war irritiert, denn dies passte so gar nicht zur sonstigen Stimmung und Atmosphäre an diesem Ort. Unser Gespräch blendete alles andere für einen Moment völlig aus und ich wusste dafür keine Erklärung. Aber es fühlte sich total intensiv, echt und nach mehr an. Sonst würde es sicherlich nicht jetzt in diesem Buch zu hören sein. Es war nicht der Dalai Lama, Jesus oder Buddha, es war nur ein Schauspieler und Sänger. Doch nach diesem Gespräch war Peter Alexander auch für mich auf eine gewisse Art und Weise der Größte.